Elfter Brief. Viele verständige Männer haben oft gegen mich den Wunsch geäußert, dass sie gern des großen Kants wirkliche Überzeugungen in Sachen der Religion kennen möchten. Glaubten sie etwa, der tiefe Denker wird auch hier tiefer in die Wahrheit eingedrungen sein, als es anderen Menschen möglich war, und wollten sie danach ihre eigene Religionsmeinungen berichtigen, so widerspricht diesem die ganze Philosophie des Weltweisen, nach welcher wir von allen übersinnlichen Gegenständen nichts weiter wissen, als dass wir von ihnen nichts wissen können, und nach welcher die Religion nichts anders als ein Vernunftglaube ist, zu welchem uns nicht die Erkenntnis, sondern die sittliche Gesetzgebung unserer Vernunft antreibt. Oder glaubten Sie, Kant könnte vielleicht mehr oder auch wohl weniger geglaubt haben, als er durch Schriften und Lehrvorträge öffentlich bekannt machte, so widerspricht dieser Meinung die hinlänglich dokumentierte Wahrheitsliebe und Aufrichtigkeit des Weltweisen und selbst das Verhältnis, in welchem er die Welt durch Schriften und mündlichen Unterricht öffentlich belehrte. Ich könnte also einen jeden, der Kants eigentliche Religionsüberzeugungen kennen will, geradezu auf seine Schriften verweisen. Weil aber Kants Schriften sehr vielen Menschen unverständlich sind, mancherlei Deutungen erfahren haben und selbst die gelehrte Welt weder über das, was Kant von der Religion gelehrt, noch was er selbst geglaubt hat, einig ist, und weil das Vernunftraisonnement, welches der Schriftsteller mit aller Wahrheitsliebe in seinen Schriften aufstellt, von dem wahren Herzensgefühl, das er nur durch sein Leben offenbart, sehr oft abweicht, so glaube ich auch, Ihrem Wunsche gemäß zu handeln, wenn ich Ihnen über die Religionsmeinungen und über die Religiosität Kants meine Bemerkungen mitteile. Kant war von dem Glauben an ein höchstes Wesen und an eine moralische Weltregierung durchdrungen. Und wenn er auch bekannte, dass er ebenso wenig als jeder andere Mensch den Unbegreiflichen zu begreifen und zu erkennen imstande sei, und dass sein Glaube an Gott sich nicht auf eine Vernunfteinsicht, sondern auf das durch die Vernunft ihm gebotene Streben nach Heiligkeit gründe, mithin bloß subjektiv sei, so hing er diesem Vernunftglauben doch fest an und war von Herzen überzeugt, dass die Welt unter einer weisen Providenz stehe. Ebenso fest war seine Überzeugung, dass das sittliche Vernunftgesetz mit dem heiligen Willen Gottes übereinstimme, dass man, um den Letztern zu kennen, nichts anders als das Erstere befragen dürfe, dass man durch die treue Befolgung des Vernunftgebots den Willen des Höchsten erfülle, dass man dieses durch eigenen Willen und durch eigene Kraft könne und dass dieses auch die einzig mögliche und vernünftige Gottesverehrung sei. Dieser Überzeugung gemäß handelte auch Kant. Er war im wahren Sinne des Wortes ein Gottesverehrer. Die Besserung und Heiligung seines Willens, das redliche Bestreben nach einer gewissenhaften Pflichterfüllung und die Beziehung seiner Rechtschaffenheit auf das göttliche Wohlgefallen, das war sein Gottesdienst. Dass ich in allen Werken Kants, welche sich auf Religion beziehen, auch nicht das Mindeste von mystischen Vorstellungen finde, davon habe ich in meiner Prüfung der kantischen Religionsphilosophie in Hinsicht auf die ihr beigelegte Ähnlichkeit mit dem reinen Mystizismus der gelehrten Welt meine Überzeugung vorgelegt. Ebenso wenig habe ich in den mündlichen Gesprächen Kants irgendeine mystische Vorstellung bemerkt und noch weniger in seiner Pflichterfüllung und in allen Verhältnissen seines Lebens irgendein mystisches Gefühl an ihm wahrgenommen. Ich muss daher dem Nekrolog in dem 19. Stück der Gotaischen Gelehrten Zeitung dieses Jahres widersprechen, wenn er behauptet, Kant habe einer gewissen feinen Mystik angehangen. Mögen immerhin die Religionsübungen seiner früheren Jugend pietistisch und auch mystisch gewesen sein, so war doch durch seine nachmaligen Spekulationen davon jede Spur verwischt. Waren irgendeines Menschen Religionsmeinungen kalte Aussprüche der Vernunft, hat je ein Mensch alles, was Gefühl heißt, von seinen religiösen Handlungen ausgeschlossen und alle fühlbare Gemeinschaft mit der Geisterwelt entweder zur Belehrung des Verstandes oder zur Belebung des Willens abgeleugnet? Bestand je eines Menschen Gottesdienst bloß in einem reinen Gehorsam gegen das Vernunftgesetz und in einer von allem Sinnlichen gereinigten und rein motivierten Pflichterfüllung, so war dies bei Kant der Fall. Will man also nicht mit Worten streiten, will man den kantischen Ausdrücken, zum Beispiel praktische Vernunft, Vernunftglaube, moralische Schriftdeutung und anderes mehr, nicht absichtlich einen anderen Sinn unterlegen, als der Verfasser sich dabei dachte, und das aus Gefühlen herleiten, was er einzig und allein auf Vernunft gründete, so wird man auch weder in den Schriften noch in dem Leben Kants irgendetwas Mystisches entdecken. Kant hat sich hierüber auch gegen mich ganz unverhohlen erklärt und versichert, dass keines seiner Worte mystisch gedeutet werden müsse, dass er nie einen mystischen Sinn damit verbinde und dass er nichts weniger als ein Freund mystischer Gefühle sei. Bei der Gelegenheit tadelte er noch den Hang Hippels zur Mystik und erklärte überhaupt jede Neigung zur mystischen Schwärmerei für eine Folge und für ein Zeichen einer gewissen Verstandesschwäche. Kants Entsagung aller äußerlichen und sinnlichen Religionsgebräuche scheint mir noch mehr zu beweisen, dass seine Religiosität nichts Mystisches enthielt und sich an nichts Gefühlvollem näherte. Ob er in seinen früheren Jahren in religiöser Absicht die Kirche besucht habe, ist mir nicht bekannt. In seinem Alter bedurfte er wenigstens keiner äußeren Mittel mehr, um seine innere Moralität zu beleben. Von dem hohen Wert unseres Religionsstifters und von dem wichtigen Einfluss seiner Lehre auf die Volksbildung und Veredelung war Kant mit großer Achtung durchdrungen. Was er übrigens über öffentliche Volksreligionen und deren Zweck dachte, das ist Ihnen aus seinen Schriften bekannt. Nur muss ich bei dieser Gelegenheit der Äußerung des obgedachten Nekrologs auch darin widersprechen, dass Kant seine Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft gewisser Zeitumstände wegen geschrieben habe, so wie er zuvor schon in einer Abhandlung der Berliner Monatsschrift die mosaische Schöpfungsgeschichte philosophisch würdigte, so wollte er auch in 4 Abhandlungen das christliche Religionssystem mit einer reinen Vernunftreligion in Vergleichung stellen. Die erste Abhandlung über das böse Prinzip, welche er in das Aprilstück der Berliner Monatsschrift 1792 einrücken ließ, wurde auch so wenig den Zeitumständen gemäß befunden, dass den 3 übrigen der Druck versagt wurde, die er aber doch mit der Königsberger Universitätszensur in ein Werk zusammengefasst herauszugeben Mut genug hatte. Da aus seinem Moralsystem auch der Glaube an eine ewige Fortdauer fließt, in welcher wir uns der unerreichbaren Idee der Heiligkeit in einem unendlichen Fortschritte nähern können, so könnte ich diesen Glauben Kants mit Stillschweigen übergehen, wenn ich Ihnen nicht noch eine sehr merkwürdige Äußerung des großen Mannes hierüber mitzuteilen hätte. Wir kamen eines Tages in einem vertrauten Gespräche auf diesen Gegenstand, und Kant legte mir die Frage vor, was ein vernünftiger Mensch mit voller Besonnenheit und reifer Überlegung wohl wählen sollte, wenn ihm vor seinem Lebensende ein Engel vom Himmel mit aller Macht über sein künftiges Schicksal ausgerüstet erschiene und ihm die unwiderrufliche Wahl vorlegte und es in seinen Willen stellte, ob er eine Ewigkeit hindurch existieren oder mit seinem Lebensende gänzlich aufhören wolle. Und er war der Meinung, dass es höchst gewagt wäre, sich für einen völlig unbekannten und doch ewig dauernden Zustand zu entscheiden und sich willkürlich einem ungewissen Schicksal zu übergeben, das ungeachtet aller Reue über die getroffene Wahl, ungeachtet alles Überdrusses über das Endlose einerlei und ungeachtet aller Sehnsucht nach einem Wechsel dennoch unabänderlich und ewig wäre. Sie sehen wohl, ohne mein Bemerken, dass dieses pragmatische Raisonnement mit seinem moralischen Vernunftglauben in gar keinem Widerspruche steht, denn Letzteres kann etwas anzunehmen gebieten, was der Mensch selbst nicht wünschen mag. Wahrscheinlich hat der Mann, welcher im freimütigen Kant geradehin den Glauben an Gott und an eine künftige Existenz abspricht, diese oder eine ähnliche Äußerung Kants missverstanden oder missgedeutet. Kant war weder Atheist noch Materialist, und ich bin gewiss, dass derjenige, welcher dieses behauptet, den großen Mann entweder nicht persönlich gekannt oder doch nicht begriffen hat. Wie oft ließ sich Kant, wenn er mit seinen Freunden über den Bau des Weltgebäudes sprach, mit wahrem Entzücken über Gottes Weisheit, Güte und Macht aus? Wie oft sprach er mit Rührung über die Seligkeit eines besseren Lebens? Und hier sprach dann das Herz des Weltweisen und Menschen als ein unleugbarer Zeuge des innern Gefühls und der aufrichtigen Überzeugung. Ein einziges solches Gespräch über Astronomie, wobei Kant stets in eine hohe Begeisterung geriet, musste nicht allein einen jeden überzeugen, dass Kant an einen Gott und an eine Vorsehung glaubte, sondern es hätte selbst den Gottesleugner in einen Gläubigen umwandeln müssen. Dass Kant mit dem eitlen Spiel des irdischen Lebens nicht so zufrieden war, dass er seine Rolle noch einmal zu spielen wünschte, sich nach einem Himmel sehnte, dessen Bewohner sich nicht wie hier das Leben einander verleiden, sondern durch Rechtschaffenheit beglücken, lässt sich aus seiner Versicherung schließen, die er einstmals in einer Gesellschaft äußerte, dass er es für kein übles Zeichen seines künftigen Wohnorts ansehen würde, wenn ihm sein damaliger treuer Diener Lampe und andere ihm ähnliche ehrliche Menschen entgegenkämen. Nach einer künftigen Gemeinschaft mit großen Geistern strebte der Mann mit großem Geiste nicht, sondern nach einer Gemeinschaft mit Edeln und Rechtschaffenen. Vielleicht, dass er sich mit seiner jetzigen Vernunfteinsicht begnügte, vielleicht, dass sein großer Geist durch andere keine Aufschlüsse höherer Erkenntnis zu erhalten hoffte. So viel ist gewiss. Kant suchte seine künftige Seligkeit nicht in der wechselseitigen Mitteilung höherer Weisheit, sondern in dem Umgange mit reinen, tugendhaften Seelen.